Ein wunderschönes Hallo zum zweiten HBL-Update heute an diesem Montag. Es ist der 7. Februar. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Finn Ole Martins, Sportreporter, Handballmoderator und heute zu Gast Robin Breitenfeld, der beste 7-Meter-Torschütze der Liga. Und die Frage, wie wirft man eigentlich kontinuierlich erfolgreiche 7 Meter? Das sieht ja immer so leicht aus, aber das ist in Wirklichkeit harte Arbeit, vor allem auch für den Kopf. Und darum geht's heute unter anderem in dieser Folge. Aber erst einmal schauen wir auf die Aktualität, zu der Robin ehrlicherweise nicht viel beitragen kann. Denn Empor Rostock wurde ja coronatechnisch ausgebremst. Die Spiele am Mittwoch letzte Woche gegen den VfL Lübeck-Schwartau und dann am Wochenende gegen Hamm, die sind beide deswegen ausgefallen. Bevor wir reinstarten, einmal ganz kurz danke an euch für die vielen Rückmeldungen. Habe einige Nachrichten bekommen, vor allem auf Instagram. Auch viele Ideen für neue Rubriken in diesem wöchentlichen Montagsformat, in diesem kurzen Update. Wir werden uns das alles anschauen und auch hier immer mal wieder einführen, wenn auch ihr Gedanken habt zur zweiten Liga oder Wünsche, was wir hier mal thematisieren sollen im Update, dann schreibt mir gerne @fantastisch auf Instagram, Facebook oder auch TikTok. Dann schauen wir uns das an und bauen das gerne mit ein. Und dann gehen wir rein und zwar mit einer brandheißen News vom Tage und zwar vom anderen Aufsteiger, vom VfL Eintracht Hagen. Der hat nämlich Valentin Spohn verpflichtet. Der kommt im Sommer dann ja aus der Liquimoli HBL und hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Direkt mal ein Hammer für die neue Woche. Spohn ist euch hier im Podcast natürlich bekannt. Letzte Saison mit dem TuS N. Lübbecke in die erste Liga aufgestiegen, war auch schon hier im Update zu Gast. Scrollt gerne mal runter, Folge 10 ist das. Da erzählt er unter anderem alles über sein Tattoo, das einen prominenten Sportler zeigt. Aber natürlich haben wir auch über seine Karriere insgesamt gesprochen. Wer folgt diese Saison auf Lübbecke und auch auf Hamburg, das letzte Saison ja auch hochging? Das ist die große Frage. Stand jetzt, heute stehen auf den ersten beiden Rängen der VfL Gummersbach und die HSG Nordhorn-Lingen, die am Wochenende das Verfolgerduell mit Essen für sich entscheiden konnte. Und für alle Nordhorn-Fans jetzt schon mal der Hinweis, am Donnerstag geht's hier im Update ausführlich um Nordhorn. Dann kommt übrigens auch unter anderem Georg Pöhle zu Wort, der gegen Essen mal wieder überragend performt hat. 11 Tore hat er gemacht, sein Handball-Performance-Index, der HPI, lag bei 88. Nur Florian Bilek von Coburg war an diesem Wochenende noch besser, hat einen 92er-Wert gehabt und traf auch 11-mal ins Tor. Chapeau an die beiden, war ein starkes Wochenende von Bilek und auch von Pöhle. Direkt hinter Nordhorn auf Rang 3 steht in der Tabelle der TV Hüttenberg. Der gewann den Krimi in Aue mit 29-27. Und kurz vorher gab es aus unserer Sicht aber eine traurige Meldung für die Liga. Tobias Hahn wird im Sommer seine Karriere beenden. Noch eine Handballlegende, die die Schuhe an den Nagel hängen wird. Was aber schon länger offenbar in ihm gereift ist, wie er sagt.
Die Entscheidung, dass ich aufhöre, habe ich mehr oder weniger schon mit der letztjährigen Unterschrift getroffen und habe jetzt im Winter nach kurzen Gesprächen auch gemerkt, dass es auf jeden Fall schon die richtige Entscheidung ist. Körperlich sowie auch vom Kopf her ist es insgesamt genug. Dadurch, dass ich auch schon sehr lange Vollzeit arbeiten bin und das ist dann irgendwann einfach genug für den Körper. Ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für all das, was ich erlebt habe. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Alle Leute, die ich kennengelernt habe, waren meistens super nett und das hat, ich habe viele Kontakte knüpfen können und viele Freunde kennengelernt und das hat mir echt viel Spaß bereitet. Ja, blicke ich gern drauf zurück. Die Unterstützung, die ich von zu Hause immer bekommen habe und von meiner Frau, das war auch immer wunderbar und deshalb bin ich insgesamt sehr dankbar und hoffe, dass ich das letzte halbe Jahr jetzt noch verletzungsfrei genießen kann. Und ja, wünsche einfach denen, die danach kommen, jetzt gerade hier beim TV Hüttenberg, viel Spaß, viel Erfolg und alles Gute und hoffe, dass da noch was Gutes entsteht und wünsche allen, die das hören, alles Gute und wir sehen uns bestimmt irgendwann nochmal. Bis dahin, tschüssi.
Wir wünschen Hahn auf jeden Fall alles Gute hier aus dem Podcast heraus und freuen uns auf den Rest der Saison nochmal mit ihm in der Liga. Und übrigens, wo wir schon bei ihm sind, direkt noch eine Podcast-Empfehlung. Hahn war natürlich hier auch schon im Update zu Gast. Schaut mal unter Folge 26. Die hieß damals schon Work, Play Handball and Repeat. Hüttenbergs Gegner, der EHV Aue, muss im Sommer auch Abschied nehmen. Und zwar von Adrian Kamloht. Der beendet nicht seine Karriere, aber er verlässt Aue nach 3 Jahren. Er wechselt zum TV Großwallstadt. Großwallstadt hat ja Ersatz gesucht für Savas Savas, der nach Hamm geht. Und hier erzählt Adrian, warum er Aue verlässt und warum er nach Großwallstadt geht.
Ich war schon ein bisschen länger, auch schon die Saison davor mit Großwallstadt im Gespräch gewesen. Und ja, wir haben jetzt dieses Jahr eben nochmal gesprochen gehabt. Ich hatte einfach Lust, mal auf was Neues, mal weg aus dem Osten, weg aus der Heimat, mal ein bisschen was von Deutschland sehen. Und ich finde das Projekt dort einfach ganz interessant. Da entwickelt sich was, die haben ein tolles Umfeld, natürlich eine große Geschichte. Und ja, mal sehen, was da in den nächsten Jahren mit mir unter anderem halt wachsen kann. Und da habe ich einfach Lust drauf. Ich möchte mich halt sportlich auch noch weiterentwickeln. Da habe ich das Gefühl, dass ich in Aue da so ein bisschen mein Zenit erreicht habe und das in Großwallstadt einfach besser möglich ist. Ich meine, nicht ohne Grund trainiert auch die deutsche Nationalmannschaft dort, weil die einfach sehr gute Bedingungen haben. Und ja, die Gespräche waren einfach sehr sympathisch und haben Lust gemacht. Und deswegen geht's ab Sommer dann dort weiter.
Bis dahin spielt Adrian Kamloht logischerweise noch für den EHV Aue und wenn wir ihn schon mal im Podcast haben, muss natürlich die Frage nach dem Spiel kommen, denn ich habe es schon gesagt, 27-29 hat Aue gegen Hüttenberg verloren, das war ja ganz schön knapp.
Ist ein bisschen traurig für uns und schade, wir haben sehr stark angefangen, Großteil des Spiels geführt und am Ende das Ding dann schlichtweg weggeschickt, sind einfach zu oft am gegnerischen Hüter gescheitert, natürlich so diese Klassiker, auch technische Fehler halt gehabt. Am Ende einfach nicht kaltschnäuzig genug gewesen vom Punkt, obwohl Max ein herausragendes Spiel gemacht hat. Ist dann einfach ein bisschen schade. Wir hadern noch ein bisschen mit den Schiris, aber man muss halt ehrlich sagen, wenn man Hilfe von den Refs braucht, dann hat man einfach selbst zu schlecht gespielt. Und Hüttenberg ist eine extrem gute Mannschaft diese Saison, auch mit dem Ausfall von Mappes waren sie uns einfach an dem Tag schlichtweg überlegen. Und schlecht für uns natürlich im Abstiegskampf, aber die Punkte müssen wir uns am Ende des Tages vielleicht dann doch bei anderen Mannschaften holen.
So ist es, der TV Hüttenberg steht auf Rang 3. Der angesprochene Dominik Mappes übrigens fehlte aufgrund einer Schulterverletzung. Kamloht sprach ebenfalls Max an, damit meinte er Maxi Lux von Aue, der einen überragenden Tag erwischt hat. 13 Tore erzielte er in dem Spiel. Trotzdem, der TV Hüttenberg hat also am Ende knapp die Nase vorn. Noch einen Transfer gibt es zu vermelden. Benjamin Meschke, der wechselt zum ASV Hamm-Westfalen. Das ist doch mal eine Neuigkeit. Zuletzt lief der Kreisläufer für Stuttgart auf, zuvor ja auch in Erlangen gewesen, Balingen, Leipzig, einige Stationen mehr. Und nun Hamm, auf dessen YouTube-Kanal er sich zu dieser Entscheidung geäußert hat.
Ja, ich freue mich natürlich sehr. Erstmal auch schönen guten Tag von meiner Seite. Ich bin unfassbar dankbar für die Chance, hier zu sein und habe richtig, richtig Bock auf Handball. Ja, Felix Storbeck ist ja mein bester Kumpel. Ich bin natürlich im regen Austausch. Ich habe die Liga jetzt selber nicht gespielt, aber bin natürlich da als handballinteressierter Spieler im Bilde und ich glaube, da ist alles möglich. Für mich ist es extrem wichtig, nach dieser Corona-Situation, wo mein Vertrag ausgelaufen ist, da habe ich mich ja in Balingen auch schwerer verletzt, einfach eine sportliche Heimat zu kriegen, zu zeigen, was geht, anzukommen und einfach richtig Spaß am Handball zu haben, viele schöne Momente zu haben und vor allem gesund zu bleiben. Nachdem ich jetzt in Stuttgart und Erlangen zweimal Feuerwehrmann war, freue ich mich jetzt auf ein längerfristiges Engagement und hoffe natürlich, dass ich hier meinen Stempel aufdrücken kann.
Zweimal Feuerwehrmann, das klingt auch schön. Benjamin Meschke also ab sofort beim ASV Hamm unter Vertrag, Vertrag bis 2023, Nachfolger von Jan Brosch beim ASV. Debüt am Mittwoch gegen die Eulen Ludwigshafen und am Wochenende, das wirft auch schon so ein bisschen seine Schatten voraus, ein Derby. Denn dann geht's nach Dormagen. Und in Dormagen war zuletzt ja auch einiges los, können wir sagen. Trainer Dusko Bilanovic musste gehen, Matti Flor, die Bundesliga-Legende, übernimmt das Traineramt ab Sommer und aktuell heißt der Coach Peer Pütz, vorher der Co-Trainer gewesen. Und dessen Mission ist klar, Punkte holen so schnell wie möglich, denn Dormagen steckt unten drin. Und das ist aber gar nicht so einfach bei so viel Wirbel, oder?
Die Mannschaft hat den Trainerwechsel sehr professionell aufgenommen und ist sehr motiviert im Training und versucht sehr fokussiert die Dinge zu verbessern, die wir im Training üben. Und auch jetzt durch die Verkündigung, wer nächste Saison Trainer wird, glaube ich, haben alle Beteiligten jetzt ja Planungssicherheit und können sich jetzt so die Mannschaft vor allem auch darauf konzentrieren, einfach die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen und ist da wirklich sehr motiviert, das zu schaffen. Ich persönlich versuche oder mache mir gar nicht so viele Gedanken über die Situation. Der Verein hat mich gebeten, in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Und da konzentriere ich mich drauf, einfach die Dinge jetzt bestmöglich zu machen und habe gar nicht so große Zeit, mir da viele Gedanken zu machen.
Es geht ja jetzt wirklich auch Schlag auf Schlag. Am Wochenende sah das auch gar nicht so schlecht aus, wenn auch am Ende wieder eine Niederlage aus Dormagener Sicht stand. 23-25 gegen die Eulen.
Ja, ich denke, dass wir für unsere Verhältnisse lange Zeit eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Es hat sich aber gerade in der Abwehr schon vieles von dem funktioniert, was wir uns vorgenommen hatten, dass wir die Shooter mit Salga und Wagner aber sehr offensiv attackiert haben und die dann nicht so gut ins Spiel kommen lassen haben. Ja, und am Ende fehlen dann halt aber Kleinigkeiten, ne? Ein, zwei Paraden vielleicht, ein, zwei Fehlwürfe zu viel, ein, zwei unglückliche Pfiffe auch gegen uns. Und dann ist das halt ja auch einfach ein Gegner mit sehr viel Qualität, die immer nicht umsonst dann eben auch einen A-Nationalspieler dabei gehabt, der dann auch in der entscheidenden Phase in der zweiten Halbzeit auch noch wichtige Tore gemacht hat. Aber ich denke, dass da insgesamt schon eine positive Veränderung stattgefunden hat und wir darauf aufbauen können.
Sagt Per Pütz also über das Spiel von Dormagen bei den Eulen. Pütz wechselt, deswegen müssen wir uns seinen Namen noch mehr merken, ja in die Bundesliga im Sommer, geht dann zum Bergischen HC. Dort übernimmt Jamal Nagy ja das Traineramt und er wird sein Co. Die beiden kennen sich gut aus Dormagen. Jamal Nagy war ja dort bis 2020 Jugendkoordinator. Pütz hat dort auch schon die C- und die B-Jugend in Dormagen trainiert. Und deswegen habe ich Pütz abschließend gefragt, worauf freut er sich denn bei dem Wiedersehen und bei der Zusammenarbeit eigentlich am meisten?
Allerdings haben wir noch nie jetzt ein eigenes Team zusammen über eine ganze Saison betreut. Deswegen freue ich mich da jetzt einfach noch enger mit ihm zusammenzuarbeiten und ja, kenne ihn als absoluten Teamplayer und weiß, dass wir uns da sehr viel austauschen und eben auch sehr eng zusammenarbeiten werden, weil er eben auch die Meinung von anderen schätzt. Und ja, freue mich deswegen auch insgesamt einfach auf die Aufgabe, jetzt bei einem tollen Verein in so einer interessanten Position dann tätig sein zu dürfen.
Sagt Per Pütz, der nun mit Dormagen aber erst einmal die Klasse in der zweiten HBL halten will. Wenn wir über diesen Spieltag reden, dann darf ein Name nicht fehlen. Johannes Jepsen, Torwart von Eisenach. Der hat am Wochenende 4-7 Meter gehalten beim Spiel in Ferndorf. Das hat in dieser Saison noch kein anderer Keeper geschafft. Jepsen war ja in der Jugend in Flensburg und dort gut befreundet mit Robin Breitenfeld. Und so schließt sich jetzt wieder der Kreis. Während Jepsen offenbar also weiß, wie man 7 Meter hält, weiß Breitenfeld, wie man sie reinmacht. Mit 53 Treffern ist der Rostocker Breitenfeld auf Platz 1 der Liga. Empor Rostock, das haben wir hier ja schon im Podcast auch oft angesprochen, spielt eine verdammt starke Spielzeit, steht auf Rang 6 und baut sich seit Jahren unter dem Trainer Till Wichers wirklich eine souveräne, eine starke Mannschaft auf. Und darüber habe ich mit Robin am Freitag gesprochen, da war er selbst tatsächlich noch in Quarantäne. Moin Robin!
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Wie geht's dir? Wichtigste Frage vorneweg.
Soweit gut. Ich befinde mich zwar momentan auch in Quarantäne, aber hatte ein, zwei Tage, wo es mir nicht so gut ging. Das ist jetzt aber überstanden und jetzt ist es eigentlich nur noch Zeit absitzen.
Du siehst, muss ich auch sagen, wirklich sehr, sehr fit aus.
Das kam vielleicht dadurch, dass wir wirklich jetzt in der Wintervorbereitung, bevor wir ja jetzt doch in Rostock diese kleine oder in der Mannschaft diese kleine Corona-Welle hatten, sehr hart trainiert haben. Fast härter, muss ich sagen, als in der Sommervorbereitung. Also wir haben da im Winter ordentlich geschuftet. Vielleicht liegt es daran.
Es ist tatsächlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, eigentlich wollte ich über diesen sportlichen Höhenflug sprechen und dann mal schauen, wie es weitergeht gegen Schwartau, gegen Hamm. Leider sind die beiden Spiele jetzt ausgefallen. Bringt uns aber die Chance, nochmal ausführlich auf die sehr, sehr starke Hinrunde eines sehr, sehr starken Aufsteigers zurückzublicken. Erzähl mal ganz kurz, ihr seid auf Rang 6, jetzt Stand heute, wir nehmen am Freitag auf, vor dem ersten Spieltag. Warum läuft das so gut in der zweiten Liga?
Ja, das ist relativ schwierig zu beantworten. Ich denke, ein großer Teil ist, dass wir einfach in der Mannschaft einen super Spirit haben und damit, das sage ich auch immer, ganz gerne noch dazu, das soll gar nicht bedeuten, dass andere Mannschaften weniger Spirit haben. Aber wir haben vielleicht noch dieses gewisse Etwas, weil wir hatten wirklich viele Spiele in der Hinrunde, wo wir in den letzten 10 Minuten dann auch gerne mal schon mit 4-5 Toren zurücklagen, aber dann eben wie viele andere Mannschaften, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, dann nicht mit 6-7 Toren verloren haben, sondern dann tatsächlich oftmals noch das Spiel gedreht haben und da wirklich einfach in dieser Crunch-Time immer relativ kühlen Kopf bewahrt haben, was, glaube ich, so einer der ausschlaggebenden Punkte ist.
Und dann kommt auch dazu, dass ihr fantastisch reingekommen seid gegen Nordhorn und gegen Coburg, das und dann ja auch noch gegen die Rimparer Wölfe, 3 Siege am Stück. Das trägt ja dann die Euphorie auch rein in die Saison.
Ja, das hat natürlich Selbstvertrauen gegeben. Damit konnte man nicht rechnen, dass wir gleich am Anfang der Saison so viele Punkte sammeln. Es gab immer wieder Spekulationen, wann wir dann unsere ersten Punkte holen in der Liga. Und dass wir dann gleich am ersten Tag, muss man sagen, gegen den Erstliga-Absteiger da gewinnen. Damit konnte man natürlich nicht rechnen. Und dann hat das natürlich auch Selbstvertrauen gegeben und die Stimmung wurde immer besser. Die Trainingswochen wurden kürzer, man hat sich immer mehr auf die Wochenenden gefreut. Das hilft natürlich. Ich denke mal, das war auch ein bisschen Glück, aber wir haben uns das da auch hart erarbeitet.
Aber das stimmt, als Erstliga-Absteiger hat man nicht gerne gegen euch gespielt. Eulen und Essen auch unentschieden gegen euch. Also gegen die sah die noch besser aus eigentlich als gegen den Rest.
Genau, also die Erstliga-Absteiger, die lagen uns tatsächlich irgendwie. Ich glaube, wir haben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, haben wir kein Spiel von den Erstliga-Absteigern verloren.
Nein.
Also da weiß ich nicht. Es ist natürlich auch immer unangenehm, in Rostock zu spielen, zumindest wenn wir jetzt mal von normalen Verhältnissen ausgehen, dass die Halle voll ist, dann ist es sehr unangenehm. Wir hatten jetzt aber auch 1-2 Spiele, wo nicht so viele Zuschauer oder gar keine Zuschauer waren. Da haben wir einfach auch als Mannschaft funktioniert und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass wir diese mannschaftliche Geschlossenheit dann auch wirklich aufs Feld bringen.
Zusätzlich kommen auch einzelne Akteure, die sehr, sehr stark spielen, auch wenn du die Mannschaft nennst. Wir haben dich natürlich auch eingeladen, um über deine starke Hinrunde zu sprechen. Du gehörst zu den Top-Torschützen der Liga, aber vor allem, weil du jetzt nach 19 Spielen der beste 7-Meter-Torschütze der Liga bist. Wie kommt's? Erzähl uns das Geheimnis. Wie wirft man den perfekten 7-Meter?
Ja, dazu muss man mal sagen, dass wir zwischendurch tatsächlich viele 7-Meter-Schützen hatten, die immer wieder hingegangen sind, weil wir zwischendurch tatsächlich nicht die stabilste Quote hatten und wirklich immer pro Spiel inmitten der Saison immer wieder viele 7-Meter haben liegen lassen. Und es gab dann auch immer natürlich in der Mannschaft, wenn wir im Training zum Beispiel 6 gegen 6 oder 4 gegen 4 gespielt haben und es gab 7 Meter, gab es natürlich auch immer viele, die da gesagt haben, ja, aber schick erstmal unsere 7-Meter-Schützen hin, nicht, dass du hier gleich 7 Meter ist, gleich Tor pfeifst. Und dadurch wurden, glaube ich, 1-2 Leute von uns ein bisschen dahin getriezt, dass sie sich wirklich nach dem Training immer nochmal 10-15 7 Meter genommen haben gegen die Torhüter. Und das, muss ich sagen, hilft, dass man es wirklich, auch wenn man sagt, es ist dann 7 Meter und es ist natürlich dann auch viel Kopf immer beim 7 Meter, aber man entwickelt Routine und das hilft, denke ich, immer ganz besonders. Gerade in der zweiten Liga, wo man viele Torhüter hat, die wirklich groß gewachsen sind und dann auch immer weit rauskommen, das Tor relativ klein machen, hilft es da so 1-2 Tricks auch mit den heimischen Torhütern abzusprechen. Was kann man denn da ganz gut machen und da ganz gut machen? Das ist, denke ich, mal ein was ich persönlich auch lange unterschätzt habe, dass man diese 7 Meter einfach auch ein bisschen, genauso wie alles andere, auch einfach ein bisschen mehr trainieren muss.
Gibt es einen Torhüter in der Liga, gegen den es besonders schwer ist, 7 Meter zu werfen? Von denen, gegen die ihr jetzt gespielt habt?
Also für mich persönlich und das habe ich auch mit einem Mannschaftskollegen gesprochen, mit Marc Pechstein, der auch lange zweite Liga gespielt hat bei verschiedenen Vereinen. Für mich und für ihn, er hat es mir dann bestätigt, das ist Klockmann vom VfL Lübeck-Rath-Schwartau, der wirklich da eine enorme Präsenz hat, natürlich auch viel Körpergröße und Masse, der das Tor da echt, echt klein macht. Ist natürlich nie gut mit so einer Einstellung dann da hinzugehen zum 7-Meter-Punkt. Und ich habe auch meinen 7-Meter in Schwartau verworfen und sogar auch den Nachwurf. Also ich würde sagen, Dennis Klockmann, der hat da schon eine ziemlich, ziemliche Präsenz im Tor.
Dann hat das eigentlich geschafft. Also wenn du schon vorm 7-Meter...
Er hat es auf jeden Fall vorher dann geschafft, in Kopf zu kommen.
Genau, so heißt das so schön. Du kommst in die Köpfe der Spieler.
Genau. Das war dann tatsächlich auch in dieser Phase, wo wir viele 7 Meter verworfen haben und wo unser Trainer dann langsam mal gesagt hat, so wollt ihr nicht nach dem Training immer noch mal ein bisschen üben. Und dann kam das eigentlich so, dass ich auch dann 3-4 Spiele hintereinander wirklich viele, oder ich glaube 3-4 Spiele war das sogar so, dass ich dann keinen verworfen habe. Das ging, glaube ich, los mit Eisenach, wo ich gegen meinen guten Kumpel Hanni Jepsen dann 7 aus 7 geschossen habe. Und dann kam das so langsam. Das ist natürlich auch eine Sache von Selbstvertrauen. Und wenn sich das dann so entwickelt, dann ist das ganz gut. Man kommt auch da in so einem Flow.
Genau, und oft, so funktioniert es ja dann vielleicht auch andersrum. Während ein Torhüter dann als 7-Meter-Killer gilt, weiß dann irgendwann auch der gegnerische Torwart, oh, jetzt kommt einer, der ist relativ sicher in den letzten Spielen gewesen.
Genau, so kann das natürlich andersrum auch laufen. Wobei der Torhüter natürlich immer noch den Vorteil hat, dass keiner dann in dem Moment von ihm erwartet. Man sagt ja immer beim Elfmeterschießen oder beim 7-Meter-Werfen, der Torwart, der kann nichts verlieren, kann nur der Held werden sozusagen. Aber man kann also auch als Spieler da vorankommen und einiges dafür tun, dass man da hinkommt, dass man als unberechenbar gilt.
Das heißt, wie sieht deine 7-Meter-Routine aus, ohne zu viel jetzt den Torhütern, die zuhören, zu verraten?
Ja, ich hab tatsächlich geübt, immer relativ 2-3 Mal tief durchzuatmen vom 7-Meter. Gerade wenn man einen langen Angriff gespielt hat, oft ins 1-gegen-1 gegangen ist und so, man ist dann, die Pumpe ist hoch, habe ich mir vorgenommen, immer 2-3 Mal tief durchzuatmen und auch die Position am Strich ein bisschen zu variieren. Ich stand früher mal häufig ganz links mit meinem Fuß am Strich. Ich variiere das jetzt ab und zu mal und setze den Fuß auch mal woanders, dass der Torhüter auch ein bisschen seine Position verändern muss im Tor. Das sind so 2 Sachen, die mir so ein bisschen geholfen haben.
Du gehst dann an den Strich und denkst dir dann spontan, jetzt mache ich es mal auf der anderen Seite oder...
Ja, das ist tatsächlich, dass ich, also sobald ich in den 9-Meter, den 9-Meter betrete, fängt das so an, so wo stelle ich mich jetzt hin und dann macht es der Körper automatisch. Das ist nicht, dass ich mir jetzt vorher überlege, wenn nochmal gewischt wird oder so und ich warte ein paar Sekunden auf den 10-Meter, dass ich mir jetzt überlege, jetzt stelle ich mich links oder jetzt stelle ich mich rechts oder in die Mitte. Das ist nicht so. Das macht, dann gehe ich hin und dann stelle ich mich hin, wo es gerade am besten aussieht.
Da sieht man schon wieder, wie viel auch aus diesem Thema 7 Meter alleine rauszuholen ist. Das sieht am Fernseher dann immer so leicht aus oder wenn du auf der Zuschauertribüne in der Halle bist und sagst, ja komm, jetzt der 7 Meter, der muss jetzt mal rein und so, aber da ja, kannst du eigentlich eine Stunde drüber diskutieren. Das ist eine Wissenschaft für sich.
Auf jeden Fall. Also da gibt es natürlich auch viele verschiedene Taktiken vom Torwart oder auch vom Schützen. Dem einen Spieler liegt das besser, dem einen Spieler liegt das besser. Das ist im Endeffekt ist es auch dann eine Gefühlssache.
Ist es so, beim Tennis gibt es ja immer den Spruch, Tennis ist kein Spiel gegen den Gegner, sondern gegen dich selbst. Ist es beim 7-Meter auch so ein bisschen?
Auf jeden Fall. Also da der Kopf ja sowieso beim Handball eine große Rolle spielt und beim 7-Meter nochmal ein bisschen mehr, finde ich, ist es auf jeden Fall so. Du kannst den Ball, und das ist häufig so, wenn ich dann das mit der Pumpe gerade habe, gerade lange gespielt oder lang Angriff und die Pumpe ist hoch, hoher Puls und du stellst dich einfach nur hin, wartest auf den Pfiff und wirfst den Ball einfach weg. Es ist mir früher 1-2 Mal passiert, wo du dir so denkst danach, ach, jetzt nicht schon wieder hier, nur weil du gerade ein bisschen schwere Beine hattest, so ein bisschen hohen Puls, du wirfst den Ball einfach nur so weg. Das ist dann auf jeden Fall, wo der Kopf nicht mehr richtig arbeitet und da muss man so 1-2 Taktiken entwickeln, wie man den Puls vielleicht wieder ein bisschen runterkriegt und einfach mal kurz durchatmet.
Das sind die 7-Meter-Tricks vom besten 7-Meter-Torschützen der Liga. Aber man muss sagen, auch aus dem Spiel funktioniert das bei dir gar nicht so schlecht.
Ja, wir haben zwar in der Hinrunde viel 7-6 gespielt und da ist es nicht unbedingt meine Aufgabe, den Abschluss zu suchen oder auch nicht die Aufgabe von dem anderen Rückraumspieler. Wir haben das ja so ein bisschen, das 7-Meter oder das 7-6-Konzept so ein bisschen mit Till anders gemacht als viele andere, würde ich mal sagen. Wenn die es denn mal spielen, wir spielen es als Taktik und die anderen spielen es als Variante, so sage ich es immer ganz gerne. Da ist es natürlich nicht unbedingt meine Aufgabe, mal immer den Durchbruch zu suchen, gerade wenn das Tor leer ist. Aber 1-2 Mal, wenn die Abwehr dann doch schläft, kann man da gut mal durchspringen. Ansonsten ist es natürlich viel über die Außen oder viel über den Kreis. Und da haben wir natürlich dann auch viele 7 Meter bekommen in der Hinrunde, weil wir viele Kreisanspiele haben. Und wenn der dann immer kämpft, das ist eigentlich das Beste im 7-6, was dir passieren kann, dass die Zeit dann angehalten wird oder 7 Meter gepfiffen wird. Der Rest kann in Ruhe wechseln. Und ja, das war natürlich eine Taktik, die in der Hinrunde jetzt ganz gut aufgegangen ist.
Da sind natürlich auch starke Kreisläufer bei euch, beispielsweise Jonas Tümmler, der einige starke Spiele gemacht hat. Aber das ist tatsächlich ein Thema. Also ihr habt unter anderem auch die genannten Bundesliga-Absteiger mit dieser 7-6 Taktik tatsächlich überrascht, hatte ich den Eindruck.
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe auch jetzt gerade beim letzten Spiel mit Eloy von Essen und Dimi drüber gesprochen, die ich noch von früher von der jungen Nationalmannschaft kenne.
Ignatow
und Morante Maldonado. Die bereiten sich natürlich auch alle darauf vor. Aber es ist relativ schwierig, das selber so hinzustellen, wie wir es dann jetzt wirklich über ein paar Jahre, ja auch schon in Flensburg, ich jetzt nicht persönlich, aber per Oke Kuhnagel in Flensburg und mit Till entwickelt haben. Ist es sehr, sehr schwer, das nachzustellen. Und diese, man sieht zwar, was wir machen ja eigentlich nicht viel, wir spielen uns den Ball ein bisschen in der Mitte hin und her. Aber dieses Entscheidungsverhalten, was Per und ich dann wahrscheinlich ganz gut gemacht haben in der Hinrunde, ist es dann relativ schwer. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die anderen das Entscheidungsverhalten nicht haben, aber das ist einfach, das sind Abläufe, die muss man dann einfach über Jahre, sind die jetzt drin bei uns. Und die Kreisspieler wissen genau, wenn ich einen Meter weiter links laufe, mache ich das, und wenn ich einen Meter weiter rechts laufe, mache ich das. Das ist dann sehr, sehr schwer vorzubereiten für den Gegner. Und da haben wir, denke ich mal, ein Mittel gefunden, womit man wahrscheinlich jetzt nicht durch die zweite Liga marschiert, weil man hat auch gesehen, wenn es dann mal ein bisschen, wenn die Abwehr ein bisschen mehr zupackt und wenn sie wirklich gut gebaute Typen in der Abwehr hat, ist es schwer, weil die Räume dann einfach enger werden. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Variante, womit man immer mal wieder zwei, drei schnelle Tore machen kann. Und eine gute Quote vor allem haben wir daraus.
Aber egal, wie man zu dieser Taktik steht, gibt ja viele Kontroversen darüber, Diskussionen. Es steht ja jedem Aufsteiger frei, irgendwelche Mittel zu suchen, um sich irgendwie in dieser Liga zu etablieren. Du musst ja kreativ werden.
Genau, also das ist dann so ein bisschen unser Weg. Ich glaube nicht, dass man das über die nächsten 3-4 Jahre so spielen kann. Rostock ist natürlich auch ein Verein, der sucht dann den Schritt nach oben, und wir wollen jetzt nicht über die nächsten drei Jahre stagnieren. Auch wenn es natürlich schön wäre, 3 Jahre erstmal zweite Liga hätten wir sofort unterschrieben. Aber ich glaube, der Verein ist daran interessiert, dann doch 1-2 Schritte weiterzukommen. Und der große Traum, dann doch irgendwann vielleicht mal den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen oder zurück in die alten Zeiten, wie es hier immer so ganz gerne gesagt wird, ist dann doch, glaube ich, ist die Versuchung für den Verein groß. Und da wird man sich mit dem Siegen gegen 6 meiner Meinung nach nicht durchsetzen können. Man hat es ja jetzt bei Hagen auch gesehen, auch kein, in Anführungsstrichen, normaler Aufsteiger, die da auch durch die zweite Liga marschiert sind, die auch viel oder eher nur 6 gegen 6 gespielt haben. Da sieht man natürlich auch, dass es auch anders geht. Die haben vielleicht dann auch 1-2 andere Spielertypen, die das auch überragend gemacht haben in der Hinrunde.
Ja, schau dir den Forlicek beispielsweise an und so weiter.
Genau, also das war dann deren Weg, wir hatten einen anderen Weg. Jeder musste seinen Weg finden, und im Endeffekt ging es dieses Jahr darum, die Klasse zu halten, und das ist auch das Ziel für die Rückrunde. Also da muss man jetzt auch gar nicht darüber sprechen, dass wir jetzt hier irgendwie da oben nochmal angreifen wollen oder so. Das ist das Ziel, den Klassenerhalt halten oder die Klasse halten, und das soll auch so bleiben.
Wie gefährlich ist da ein Platz 6 zur Winterpause mit 23-15 Punkten? Das sieht ja verdammt gut aus, aber Aue auf 18, 10 Punkte dahinter, so ein Polster kann ja schnell auch schmelzen.
Auf jeden Fall, ich denke mal, in der zweiten Liga ist das, wir hatten jetzt auch in der Hinrunde, wenn ich es richtig im Kopf habe, 4 Heimspiele, glaube ich, sogar eher mehr. Und haben da wirklich in der Rückrunde noch 1-2 schwerere Auswärtsspiele vor uns, wo man dann, glaube ich, auch 2-mal am Stück 3 Auswärtsspiele hat. Das kann dann auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Wir waren jetzt in einem positiven Flow in der Hinrunde. Wir können natürlich auch genauso gut in einen negativen Flow geraten. Und das geht in der zweiten Liga einfach so schnell, dass man dann auf einmal wieder sich hinten drin befindet, und dann kommt natürlich, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, auch irgendwann der Kopf mal dazu. Dann kann man einfach wieder was verlieren, und momentan können wir einfach nichts verlieren, sondern haben nur gewonnen.
Was wiederum erklärt, warum ihr in der Winterpause so hart geschuftet habt. Und damit hat sich der Kreis geschlossen. Robin, ich danke dir sehr, da war schon so viel drin. Ich wünsche dir jetzt erstmal nur gute Besserung, und wenn der Podcast heute an diesem Montag rauskommt, dann bist du schon wieder aus der Quarantäne raus, Fragezeichen?
Hoffentlich. Ich darf dann, wenn wir jetzt mal in die Zukunft sprechen, an diesem Montag heute meinen Test machen, der mich dann hoffentlich aus der Quarantäne befreit. Dann hoffe ich auch, dass der negativ ist und ich nächste Woche wieder langsam ins Training einsteigen kann, wenn ich dann das medizinische Go habe. Das ist soweit der Plan, ja.
Ich drücke die Daumen. Alles Gute.
Danke, danke.
Und dann geht's los. Hoffentlich für euch in Nordhorn am 13. und eine Woche später in Coburg. 2 schwere Auswärtsspiele, aber wir haben es gesagt, Bundesliga-Absteiger könnt ihr. Robin, alles Gute.
Dankeschön.
genannten Spiele, die könnt ihr dann natürlich alle auf Sportdeutschland TV sehen. Am Mittwoch geht es schon weiter in der Liga. Eulen gegen Hamm haben wir schon angesprochen. Am Wochenende einige Derbys mit dabei. Hagen gegen Ferndorf, Dormagen gegen Hamm, Groß-Wallstadt gegen Coburg. Einiges los in dieser Liga. Wenn ihr die Highlights vom letzten Wochenende sehen wollt, dann lege ich euch auch Sportdeutschland TV oder den YouTube-Kanal der HBL ans Herz. Da findet ihr nämlich das Highlight-Magazin. Das kommt jeden Montag raus mit 3 Spielen vom Wochenende kurz und kompakt zusammengefasst. Dieser Podcast kommt am Donnerstag wieder, dann wieder in der XXL-Ausgabe. Zu Gast ist dann Bart Ravensbergen, der Torwart von Nordhorn, der ausführlich über die Europameisterschaft spricht, über den tollen Handball seiner niederländischen Nationalmannschaft und über den Weg aus den Niederlanden bis in die Bundesliga, wo er ja auch schon mit Nordhorn gespielt hat. Das ausführlich, absolute Hörempfehlung am Donnerstag hier zu hören. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dann dabei seid. Bis dahin, passt auf euch auf und bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße, euer Vom und tschüss.